denke, dass wir in unserer Branche leider kollektiv uns selber das Leben schwer machen. Nämlich in dem Moment, wo wir dem Kunden sagen, hör zu, bei mir ist alles inklusive, also komm wegen jedem Kram, dieses, ich sag das mal, das ultimative Serviceversprechen, was wir oft geben.
Ja.
Und dann ist ja das Schlimme, die machen das dann auch. Ja. Zumindest ein gewisser Teil, ja.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Makler und Vermittler Podcast. Ich bin der Thorsten und bei mir sitzt heute Peter Süßengut. Und mit Peter habe ich über das Thema Servicepauschalen gesprochen. Und es ist ja immer noch ein Thema, was sehr relevant ist, obwohl es der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, vielleicht auch schon mal ausprobiert hat. Und warum du vielleicht damit aufgehört hast oder noch nicht damit angefangen hast, darüber haben wir gesprochen. Und wie du es schaffst, über diese Schwelle zu kommen und das mit einem sehr charmanten Ansatz. Wir haben darüber gesprochen, welches Potenzial da für dich drin steckt und natürlich auch ganz viel über die Frage, ja, wie macht man es denn wirklich? Also wie komme ich denn wirklich jetzt da mit den Füßen auf den Boden? Und wenn dich das interessiert und du selber vielleicht den Eindruck hast, dass du in dem Service-Dilemma, wie Peter es nennt, steckst, dass du dir quasi ein eigenes Hamsterrad aufgebaut hast zwischen Service und Abschlussvermittlung, dann solltest du auf jeden Fall jetzt dranbleiben und dir diese Folge bis zum Ende reinziehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Los geht's. Ja, Peter, moin.
Moin.
Hallo, Thorsten. 5.000 bis 10.000 Euro zusätzliche Einnahmen wiederkehrend. Ist das eine Fantasie oder kennst du Menschen, die das durch dein Thema Service schon erreicht haben?
Ist keine Fantasie. Also das ist gelebte Praxis, setzt aber natürlich voraus, dass ich über einen entsprechenden Zeitraum das Thema Servicevereinbarung auch wirklich spiele und das auch konsequent betreibe. Also ich sage immer auch in meinen Webinaren, Servicevereinbarungen sind kein schnell reich werden Programm. Waren es nie, werden es auch mit unserer Unterstützung nicht sein. Und deswegen, das ist eine Arbeitsphilosophie am Ende. Und wenn die sich im Alltag wirklich widerspiegelt und man das konsequent macht, ist es halt am Ende rein rechnerisch auch nur eine Frage der Zeit, bis ich dahin komme. Natürlich Bestandsgröße und Co. und auch Zielgruppe ein Stück weit davon ausschlaggebend. Wo geht die Reise mal hin? Aber das sind schon Werte, die sind erreichbar. Absolut.
Ja, super spannendes Thema. Lass uns mal darüber sprechen, wie du zu dem Thema gekommen bist. Wie lange machst du das jetzt schon?
Wir sind jetzt im 7. Jahr mit Mission Service. Also zum 1.7.2019 habe ich damals das Gewerbe dafür angemeldet. Kurz vorher hatte ich meinen Bestand dann abgegeben an eine Nachfolge, um mich dem Thema Vollzeit zu widmen.
Ja.
Und da rührt das Ganze auch ein Stück weit her. Ne? Also ich war selber vorher Versicherungsmakler, war davor im Finanzvertrieb 5,5 Jahre und habe halt in beiden Bereichen gemerkt, das, was mir eigentlich am Ende wichtig war, nämlich die Kunden langfristig zu begleiten und das, was ich vorne verspreche, hinten auch zu halten, das fiel mir unendlich schwer und das hat mich todesgenervt, weil du dir als Vermittler die Frage stellen musst, wie generiere ich Geschäft?
Ne? Ja.
Und gerade auch mit dem Start dann in die Maklerschaft, ich hatte einen sehr kleinen Bestand.
Was heißt das?
Dem Background geschuldet. Naja, ich konnte 50 Kunden irgendwie mitnehmen. Ne? Und das
okay,
auch nur im Sachbereich und Aufhebungsvereinbarung und Co. Also ich war froh, dass das überhaupt ging. Ne?
Ja.
Aber hatte natürlich dann erst recht auch die Frage, wie soll ich jetzt das finanzieren? Und Thema Servicevereinbarung bin ich erst als Makler drauf gestoßen. Durch einen anderen Kollegen, der das mal in einem Seminar hat fallen lassen, dass sowas geht. Und habe mir gedacht, man, das ist das Ding. Ne? Also ich will mich immer ja nicht durch die Produkte irgendwo unterscheiden, sondern eigentlich durch das, wie ich unterstütze und begleite und das endlich mal fair vergütet zu bekommen und dem Kunden gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass da wirklich was passiert, weil er ja was für bezahlt.
Ja.
Das fand ich von Anfang an super spannend und so bin ich am Ende dazu gekommen.
Ja, ja, krass. Wie ist das bei dir abgelaufen damals mit dem Wechsel, mit dem Statuswechsel vom ja, Vertrieb, Strukturvertriebler zum Makler? Also du hast ja gesagt, 50 Kunden durftest du mitnehmen.
Ja.
Das ist ja schon gut. Also ja. Der eine oder andere geht ja bei null wieder los dann.
Und mit der Klage, ja. Das war bei mir weder noch. Ja. Von daher war ich da schon dankbar. Also der Einstieg war ja relativ holprig, muss ich sagen. Auch der Tatsache geschuldet, ich bin ja nicht auf die Servicevereinbarung in dem Moment gestoßen.
Ja.
Sondern ich habe ja meinen Kunden gesagt, hey, hör zu, das läuft jetzt ein bisschen anders. Jetzt bin ich freier an dem, was ich machen kann. Und da kam natürlich auch immer die Frage, kostet das jetzt was? Ich sagte, nein, ja, natürlich kostet das nichts. Ja, ja. Genau. Und dann habe ich ein halbes Jahr später das Thema Service vereinbar auch für mich entdeckt und dachte so, okay,
jetzt doch.
Kostet jetzt doch was, ja. Also zumindest, wenn du halt Leistungen über die Pflichten hinaus haben willst. Und ja, das war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Weißt du, als ich versucht habe, das Thema umzusetzen, ich hatte so 2, 3 Kollegen in meinem Kreis, die auch aus dem Strukturvertrieb mitkamen. Die haben gesagt, Peter, ganz ehrlich, das kannst du doch direkt bleiben lassen. Warum sollen die Leute dafür Kohle bezahlen?
Ja.
Werden sie nicht tun. Und für mich war es auch ein Stück weit alternativlos damals, weil du kannst dir vorstellen, mit 50 Kunden Sachen mitgenommen, ist jetzt nicht so, dass du sachmäßig sagst, ja, gut, mach ich mal entspannt, gell? Sondern ja, das war jeden Monat aufs Neue tatsächlich Überlebenskampf, das muss ich schon so sagen.
Ja.
Und da hatte ich natürlich auch eine Motivation, das umzusetzen und habe dann versucht, die Inhalte so ein bisschen auch herauszufinden, was wollen die Leute dann wirklich? Ne? Habt ihr auch gefragt, was ist euch denn wirklich wichtig beim Thema Unterstützung und Finanzen? Und darauf aufbauend habe ich dann so mein Modell zusammen geschustert, online natürlich auch geguckt, was gibt's für Vertragsmuster und all so ein Kram. Es war alles relativ dilettantisch, von der Kundenansprache mal ganz abgesehen.
Ja.
Und so nach einem halben, dreiviertel Jahr und dem einen oder anderen Lehrgeld, muss man fairerweise sagen, war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das funktioniert cool. Und das haben dann auch die 2, 3 Kollegen gemerkt. Und dann habe ich mal bei einer Tasse Kaffee am Samstagnachmittag dem Bastian, ne, falls du das anhörst, du weißt, du bist positiv gesprochen schuld, dass ich heute hier sitze, das mal gezeigt. Und der hat das cool umgesetzt, hat mir 2 Monate später so einen kleinen schönen Bilderrahmen gegeben. Da waren 45 € aufdrapiert. Und den hat er mir dann bei einer Tasse Kaffee in die Hand gedrückt, so als kleines Dankeschön, als Aufmerksamkeit. Dann dachte ich, wow, das ist mega, weil das war die erste Servicevereinbarung, die er damals bekommen hatte. Tatsächlich.
Okay.
Und das hat er als Dankeschön quasi mir zurückgegeben. Ja.
Ja.
Und diesen Bilderrahmen, den habe ich natürlich mit nach Hause genommen. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, hast du mal überlegt, das mal anderen auch zu zeigen? Da habe ich gesagt, komm, nee. Das passt schon. Und dann ist die Idee aber gereift und irgendwann hat mich das dann auch so gepackt, weil ich auch ein bisschen müde war vom klassischen Endkundengeschäft, muss ich ehrlicherweise sagen.
Mhm.
Und dachte, wenn das bei mir klappt, wenn das bei ihm klappt, lass uns doch mal gucken, ob das auch bei anderen klappt. Und so ist die Idee entstanden. Dann habe ich im Umfeld gefragt, wer grundsätzlich Interesse daran hat. Und so ist es dann schrittweise so gekommen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, zu sagen, komm, ich gehe jetzt mit dem Thema mal all in.
Ja.
Weil zu der Zeit hat es keiner gemacht. Servicevereinbarung war zwar nichts Neues. Gab viele Juristen, die schon seit 10, 15 Jahren das hergebetet haben, mach das doch endlich mal, lieber Makler. Aber da war kein Drive dahinter sozusagen.
Wann war das jetzt zeitlich? Wo sind wir da gerade?
2019.
19, okay. Genau. Ja, gut, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, ne? Absolut.
Ja. Ja, okay. Du hast ja eben gesagt, du warst so ein bisschen müde vom Endkundengeschäft. Mhm. Das kenne ich sehr gut. Das ging mir auch so in der Zeit, wo wir damals aus dem Strukturvertrieb ausgeschieden sind. Mhm. Wie sah dein Alltag zu Vertriebszeiten aus? Also welche Art von Beratung hast du gemacht und was war das so dein Tagesgeschäft?
Also Allfinanzberatung im Kontext Privatkunden. Ich muss aber fairerweise sagen, wir hatten für solche Geschichten wie PKV, Baufi und so, solche Sachen hatten wir Experten.
Ja,
da war auch mein Know-how nicht so, dass ich gesagt hätte, ich berate jetzt meine Kunden zu. Was mir total Spaß gemacht hat, war der klassische Privatkunde, die Familie, die habe ich gerne beraten. Gewerbe hatte ich wenig mit zu tun, war ich auch fachlich nicht im Thema, muss ich auch sagen.
Ja.
Und tja, wie hat mein Tag ausgesehen? Ich habe mir halt die Frage gestellt, was kann ich irgendwie ein Stück weit anders machen? Ne? Und im Vertrieb selber, was mich unendlich genervt hat, war ständig das in die Schublade gesteckt zu werden durch den Vertrieb selber. Egal unter welcher Philosophie man da angetreten ist, das hat irgendwie immer so einen negativen Geschmack gehabt. Immer ist da, hat das mitgewohnt. Und ich hatte damals zu der Zeit in Jena gelebt, ich komme ja ursprünglich aus dem Vogtland, aus einem kleinen 150-Seelen-Dorf, mitten im Nirgendwo.
Ja.
Und in der Zeit in Jena bin ich dann zum Vertrieb gekommen, ja, parallel zum Studium. Und da habe ich dann irgendwo auch mit dem Agenturleiter so meine Diskrepanzen gehabt.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, gut, dann, wenn mir das nicht passt, dann muss ich halt meine eigene machen und bin dann nach Leipzig gezogen und habe dann da meine Agentur gegründet und habe dann festgestellt, wenn ich selber die Fahne die ganze Zeit hochhalten muss und ich bin mit der Philosophie nicht wirklich fein, dann geißel ich mich jeden Tag aufs Neue.
Ja.
Und so hat sich das auch angefühlt. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt, das funktioniert so für mich nicht mehr. Und da kam noch eine Veranstaltung mal von einem Pool in der südlichen Richtung, wo ich dann mal war, über den Tellerrand hinausgeschaut. Und dann habe ich gesagt, komm, also wenn du das weißt, was da eigentlich Phase ist, dann ging das für mich nicht mehr weiter.
Ja. Aber die Beratung, die Kundenberatung an sich war jetzt nicht das Thema, war nicht das Problem,
nee,
oder?
Nee, absolut nicht. Die hat mir auch Spaß gemacht.
Ja.
Also mit den Leuten zu reden. Ich war ja ursprünglich an dem Thema eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also ich habe ja mein BWL-Studium nicht gestartet mit dem Kontext, ich mache danach Finanzdienstleistungen.
Ja.
Sondern ich bin quasi dazu gekommen, so wie die Jungfrau zum Kinder. Ich wurde angequatscht, wie das oft so ist im Vertrieb. Und dann habe ich festgestellt, wir hatten alles bei der Allianz. Jetzt hier kein Bashing machen, ne? Die haben auch ihren guten Kram, keine Frage.
Ja.
Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass meine Eltern da sich überhaupt nicht mit auseinandergesetzt haben. Und dann gab es so ein Gespräch auch mit dem Vermittler, dem Vertreter. Und das war dann so ein, ja, das ist so dieses Gefühl, was du als Kind hast, wenn du merkst, eigentlich hat ja keiner eine Ahnung, aber irgendwie machen die das, was da gesagt wird.
Ja.
Und kurzum, mich hat das begeistert, dass die Ersparnis so gigantisch war mit Leistungsverbesserung und der Gedanke, da mehr anbieten zu können, flexibler zu sein. Und das war eigentlich der initiale Grund, warum ich die Branche cool fand, weil ich da gemerkt habe, du kannst mit relativ einfachen Mitteln viel bewegen, weil da eine Informationslücke herrscht und auch gemerkt, wie dankbar die Leute sind dann bei dem Thema, weil sie sich damit halt nicht beschäftigen wollen. Und das hat für mich die Branche dann so ausgemacht, ne? Der Reiz tatsächlich. Es geht uns alle an, aber die meisten haben parallel zum täglichen Wahnsinn gar nicht so die Zeit oder Lust, sich damit zu beschäftigen.
Ist ja auch meiner Meinung nach heute noch so, ne?
Ja, absolut.
Also trotz jetzt dem Google-Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte vielleicht schon, wo ja auch theoretisch, ne, jeder kann alles googeln, macht er aber nicht.
Nee.
So, ne? Also jeder kann ja auch draußen joggen gehen, macht er trotzdem nicht.
Absolut.
So, und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass die KI den Versicherungsmakler so schnell ablösen wird, weil selbst wenn es technisch geht, wird die breite Masse sich eben trotzdem nicht am Freitagnachmittag hinsetzen und sagen, jetzt machen wir mal eine BU.
Nein,
so. Absolut nicht. Und das glaube ich nicht. Also
da gibt es eine schöne Studie zu von den Versicherungsforen in Leipzig. Die ist schon von To Be Ahead, hieß das, glaube ich. Die ist schon echt ein paar Tage alt. Da ging es darum, da haben die Kundenpyramide sozusagen erklärt. Ja? Also man kann sich wirklich als Pyramidenform vorstellen. So vor 20 Jahren, und da hast du relativ ausgeglichen einen Teil, ich sag mal, die Sparfüchse. Dann hast du eine große Mitte gehabt. Das waren die, die sagen, ja, Preis-Leistung muss beides passen, Ansprechpartner mehr persönlich wichtig. Und da hast du einen kleinen Teil oben gehabt, der sagt, ah, Preis ist mir eigentlich völlig Banane. Es muss alles drin sein, ja?
Ja.
So All-Risk-Kandidaten. Und die sagen halt, das verändert sich von der Pyramide hin zu einer Sanduhr, die quasi so geht.
Okay.
Dass die Mitte quasi immer weniger wird, die so ausgewogen ist, dass du die Basis viel mehr hast, ne? Die sagen, ich recherchiere selbst, ich bin online unterwegs, ich bin so, und ich nenne die gerne die Selbstverwalterkunden.
Ja, ja.
Und dann hast du aber auch eine sehr große Anzahl von Menschen, ich denke, das ist auch unserer heutigen Zeit geschuldet, die sagen, ich will hier Full Service.
Ja.
Und ich will auch nicht bei der Gesellschaft eine Dreiviertelstunde in der Warteschlange tigern, bis dort aufgelegt wird, sondern ich will jemanden haben, den ich anrufe, und zwar ein Mensch, dem ich vertraue.
Ja.
Und die Anzahl der Kunden wird halt auch immer mehr, also zumindest meine Empfindung. Und das war auch so ein Gedankengang bei mir mit der Servicevereinbarung, halt zu sagen, auf die unteren, und das meine ich jetzt nicht werten, ne, sondern einfach auf die Selbstverwalter, fokussiere ich mich nicht, weil für mich ein Unding zu sagen, ja, hier, Peter, du bei der Hook 24 ist die Kfz ein Zehner günstiger. Was machen wir da jetzt? Ne? Na nix.
Ja.
Was soll man da machen? Ja, also sowas wollte ich halt nicht im Bestand. Ja?
Ja.
Und deswegen war die Servicevereinbarung für mich auch klar so ein Werkzeug, um auch das Kundenklientel anzusprechen, was wirklich Service will, aber im Umkehrschluss keinen Bock hat auf das ständige, der ruft doch nur an, um mir was zu verkaufen, Schema, ne? Was die Leute natürlich auch kennen.
Ja.
Ja,
ja, ich glaube ja, das wird ja trotzdem aufgrund von Einführung von Servicepauschalen nicht aufhören, weil am Ende hast du ja schon den Job auch, Risikomanager für den Kunden zu sein. Und ich glaube, du kriegst auf Kundenseite dieses Gefühl, der will mir jetzt was verkaufen, nie so richtig weg, weil du ja, egal mit was du kommst, irgendwie ist es ja immer ein Thema, oh Gott, habe ich jetzt gerade irgendwie gar keinen Bock drauf, aber naja gut, macht ja schon irgendwie Sinn. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, finde ich, immer so der Status, in dem du einen Kunden abholst, egal wann. Ne? Und wenn's, selbst wenn du sagst, hey, wir können jetzt deine Krankenkasse wechseln und dadurch kriegst du jedes Jahr x 100 Euro für irgendwas wieder.
Ja.
Es ist halt erstmal ein kleiner Schmerz, über den du den Kunden herüberheben musst. Ob er dir jetzt eine Servicepauschale zahlt oder nicht. Ne? Aber
ich glaube schon, dass sich da was verändert, tatsächlich. Ja. So aus der persönlichen Erfahrung und auch, wir haben jetzt nur 100 Kollegen dabei unterstützt und das Feedback ist im Grunde immer das Gleiche, nämlich in dem Moment, wo der Kunde sich entscheidet, jetzt eine Servicevereinbarung wirklich auch bei mir zu bezahlen, für Leistungen, die über meine Pflichten hinausgehen, dann weiß der, dass ich ihn begleite und dass ich das auch für mich betriebswirtschaftlich lohnt, auch wenn ich dem nichts zeige.
Ja.
Und das macht echt einen Unterschied in der Wahrnehmung. Ich sage das gern so plakativ, vom Verkäufer zum Berater, und so hat sich es zumindest für mich persönlich angefühlt. Ne? Am Ende muss das jeder selber entscheiden. Das ist ja auch keine allgemeingültige Wahrheit, sondern alles nur meine persönliche Perspektive. Aber das war das Feeling, was ich hatte, dass die Leute echt gesagt haben, okay, der Peter ist jetzt hier am Start, führt mit uns meinetwegen dieses anlassunabhängige Jahresgespräch, weil es um die Begleitung geht. Ne? Und interessanterweise haben Leute, nachdem sie die Servicevereinbarung abgeschlossen hatten, Produkte bei mir abgeschlossen, Thorsten, die habe ich denen seit Jahren auch erklärt, ne, und erzählt. Mach doch das die BU fürs Kind, ja. Sicher dir doch deinen Gesundheitszustand. Und dann, ja, das machen wir irgendwann mal. Und dann machen die Leute die Servicevereinbarung, das werde ich nie vergessen. Und dann sagen die, machen die BU noch fertig. Ja? Und dann fragst du dich, was war denn eigentlich die Jahre anders?
Ja.
Und das kann man natürlich jetzt darauf beziehen, so war es meine subjektive Sichtweise. Aber ich denke, das macht echt was mit einem. Man rückt auch näher zusammen bei der ganzen Geschichte.
Das stimmt,
Und freilich haben die Kunden auch eine höhere Erwartungshaltung an den Service. Aber sie wissen halt auch klar, was sie kriegen können und was nicht. Und das hat mich damals als Vermittler auch unheimlich befreit, weil für mich war das Schlimmste, festzustellen, dass ich das, was ich vorne gesagt habe, hinten nicht halten konnte. Also zum Beispiel im CRM zu sehen, Mensch, bei der Familie Schmidt, ah, kacke, da wollte ich eigentlich vor 2,5 Jahren schon mindestens mal wieder aufgeschlagen haben. Also dieses Gefühl,
jeder kennt es.
Ja, dem nicht nachzugehen, obwohl man das eigentlich will.
Ja.
Und das war was mich immer unheimlich genervt hat.
Ja, und es ist ja manchmal auch dieses Gefühl, du weißt, okay, ich habe mit dem telefoniert und wir wollten eigentlich und ich habe es vergessen.
Ja.
Ne, so wird auch jeder kennen, der hier zuhört. Keiner wird es öffentlich zugeben, aber jedem ist das schon mal passiert. Und 2 Jahre sind so schnell um.
Absolut.
Das ist Wahnsinn. Also
absolut.
Ich merke das selber immer wieder. Du guckst deinen Bestand durch und scrollst wirklich mal einfach die Liste runter und dann ploppen dir da so Namen ins Gesicht, wo du denkst, wow, das sind ja locker 3, 4, 5 Jahre, wo du nicht mehr mit denen ernsthaft Kontakt hattest irgendwie. Und
absolut.
Und das geht halt einfach wirklich super schnell. Du hast eben ja du hast gesagt, wenn der Kunde merkt, dass du anlassbezogen kommst. Was sagt das für dich über das Geschäftsmodell Versicherungsmakler aus in der klassischen Variante ohne Servicegebühren?
Was sagt das für mich aus? Ich denke, ich würde es auch mal auf alle Vertriebswege beziehen, tatsächlich.
Ja, genau, für Vermittler halt, ne? Genau.
Vermittler generell. Ich denke, dass wir in unserer Branche leider kollektiv uns selber das Leben schwer machen. Nämlich in dem Moment, wo wir dem Kunden sagen, hör zu, bei mir ist alles inklusive, also komm wegen jedem Kram, dieses, ich sag das mal, das ultimative Serviceversprechen, was wir oft geben.
Ja.
Und dann ist ja das Schlimme, die machen das dann auch. Zumindest ein gewisser Teil, was man denen gar nicht verübeln kann. So, und dann beginnt das eigentliche Dilemma, nenne ich das gern.
Ja.
Weil als Vermittler fällt es im Regelfall schwer, den Kunden, die wirklich intensiv betreut werden wollen, den Service auch nachzuhalten. Und zwar so, dass sich das betriebswirtschaftlich rechnet, ohne dass ich das mit AP querfinanzieren muss. Das ist einfach so. Ne? Und wir halten uns das nur nicht in der Branche vor Augen, weil uns der Blick leider darauf fehlt, wie viel Zeit wir eigentlich investieren. Was ich mir immer so wünsche, das habe ich auch damals schon gesagt, Mensch, eigentlich bräuchte jedes Verwaltungsprogramm eine Zeiterfassung, wo ich sehen kann pro Kunde, wie lang bin ich denn im Jahr da in irgendeiner E-Mail, lese irgendeinen Nachtrag oder was auch immer.
Ja.
Weil dann sehe ich nämlich das Verhältnis zwischen wiederkehrenden Einnahmen wegen BP, aus meiner Dynamik mal außen vor, und dem, was ich hier an Zeitaufwand habe. Und ich würde feststellen, das steht nicht im Verhältnis.
Ja.
Wenn dem so wäre, könnte ich ja auch mit einem überschaubaren Bestand prima meinen Lebensunterhalt verdienen. Aber das ist meistens ja nicht so. Und wenn man das Dilemma mal kurz zu Ende denkt, so sehe ich es zumindest, ist es in der Regel wie folgt. Meine These, Kundenservice, so wie ihn der Kunde erwartet, nicht die Selbstverwalter, die anderen, gell?
Ja.
Ist betriebswirtschaftlich nicht rentabel. Führt dazu, dass ich Neukundenakquise betreiben muss, Abschlussdruck im Alltag habe. Jetzt gewinne ich einen neuen Kunden, verspreche dem wieder das Ultimative.
Ja.
Stell fest, Mensch, mit jedem Kunden mehr wird es immer schwieriger, das aufrechtzuerhalten. Und dann komme ich irgendwann in so ein Hamsterrad rein.
Mhm.
Und wenn wir jetzt mal den Zeitstrahl betrachten, dann läuft das aus meiner Sicht wie folgt. Du startest am Anfang, hast ein klares Umsatzproblem als Vermittler.
Ja.
Und dann entwickelst du dich so mit der Bestandsgröße hin zu einem Zeitproblem.
Ja.
Jetzt kannst du sagen, gut, na dann stell halt jemand ein.
Mhm.
Ja, dann machst du das. Und dann stellst du fest, hast wieder ein Umsatzproblem.
Ja.
Und hast sogar noch Verantwortung für eine andere Person.
Ja.
Also, weißt du, da sich der Hebel nicht verändert, monetär, kommst du aus der Nummer eigentlich nicht raus. Es sei denn, du hast so eine extrem gute Vertragsdichte und hast noch Cross-Selling wirklich viel, viel richtig gemacht. Meinetwegen auch eine Vergütung aufs Nettoanlagevolumen im Kontext Vermögensaufbau.
Ja.
Da kann man das schon abfedern. Also das, was ich jetzt sage, spielt nicht auf jedes Geschäftsmodell ein. Aber so, dass wir es hier klassisch unter Finanzversicherungsberatung verstehen, da meine ich, dass das echt ein Problem ist. Und dass du da nur rauskommst, wenn du statt dieses Versprechens dem Kunden zeigst, hör zu, das ist mein Portfolio im Service, das kannst du bei mir bekommen. Entweder gegen eine monatliche Gebühr oder gegen faires Stundenhonorar bei Abruf.
Ja.
Und das ist, finde ich, das, was wir in der Branche gesamt leider vermeiden, versäumen.
Ja.
Dieses Versprechen anders zu geben, die Spielregeln klarer zu kommunizieren am Anfang einer Geschäftsbeziehung.
Ja. Ja gut, da stecken ja wahrscheinlich viele Gründe dahinter, ne, warum das so ist. Also zum einen gab es das bisher, in den letzten Jahrzehnten gab es das einfach nicht anders.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht steckt da auch ein bisschen psychologisch dieses Thema drin, dass der Vermittler, wenn du jetzt mal das Thema AP siehst, vielleicht auch selber für sich gar nicht die Wertigkeit fühlt, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass ich für eine PKV, wenn es mal eine große ist, 6, 7, 8.000 Euro überwiesen kriege?
Ja.
Oder darf das niemand wissen? Weil das ist so geil, dass ich habe ja nur den Antrag ausgefüllt und so. Ja. Also dass der Vermittler selber gar nicht sieht, was er eigentlich alles dafür tun muss, dass am Ende so ein Abschluss möglich ist. Weil wenn du es auf die komplette Customer Journey betrachtest, ist das ja eine faire Vergütung.
Ja.
So. Aber die meisten, glaube ich, sehen einfach selber nur, okay, ich kann hier mit One Shot, kann ich relativ viel Geld verdienen und das darf bloß keiner wissen.
Ja.
Ne? Deswegen redet ja auch keiner über die Kosten.
Das stimmt.
Ja, weil man vielleicht selber das Gefühl hat, Alter, das ist schon richtig gut so, ne? Aber und bloß nicht erzählen, weil wenn das rauskommt, ne, so jeder Immobilienmakler ist da völlig fein mit. Ja, der schreibt sogar ins Exposé rein.
Ja.
Ja, egal wie teuer die Immobilie ist.
Hier
6% für mich, ja. So, und aber jeder Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister macht da draus halt die Büchse der Pandora.
Mhm.
So, und wenn man das, glaube ich, mal verstanden hat, dann öffnet man sich, glaube ich, auch relativ schnell diesem Thema Gebühren, weil du dann einfach deine eigene Wertigkeit ja auch anders wahrnimmst.
Ja, absolut.
Und das ist ja wahrscheinlich auch diese innere Blockade, die du sicherlich ja im Tagesgeschäft erlebst, dass dir die Vermittler erzählen, Witzbold, jetzt soll ich meinem Kunden noch obendrauf eine Servicepauschale verkaufen.
Ja.
Und das steckt ja für mich, ist das ja derselbe Ursprung,
ja,
dass du nicht wirklich der Meinung bist, dass deine Dienstleistung das wert ist. Und da stecken ja viele Sachen drin. Ne?
Voll. Allein die Tatsache, dass viele sich nicht im Klaren sind, dass es im Grunde aus meiner Sicht sekundär ums Produkt geht, sondern primär um den Service.
Ja.
Denn du kannst dem Kunden am Ende, das ist wirklich spartenunabhängig, aber nehmen wir zum Beispiel mal einen Kontext Vermögensaufbau. Ja? Du kannst dem Kunden doch das beste Produkt aus deiner Sicht mit den geringsten Kosten, dem besten Motor, renditetechnisch,
ja,
alles an die Hand geben. Wenn der aber keinen hat, der ihn die nächsten 20, 30 Jahre auf dem Weg begleitet und dafür sorgt, dass der nicht einknickt, die Kohle rausnimmt, weil er, ja, sich, keine Ahnung, ein neues Auto kaufen will oder weil der Kumpel sagt, ach, Aktien ist ja Raketenwissenschaft, Hexenwerk, kannst du nicht machen. Oder, na, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Es gibt ja auf der Customer Journey von ich starte mit dem Vermittler bis hin zu da will ich ankommen, eine Bandbreite an Events, wo die Leute von ihrer Strategie abweichen können.
Ja.
Und das ist ja gerade das, was Finanzberatung ausmacht, dass die lebendig ist, dass die sich auf den Kunden auch ausrichten kann und dass der je nach Lebenssituation wieder intelligente Entscheidungen trifft.
Ja.
Und ich meine, das war auch was, das hat mich immer, ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn ich in die Ordner reingeguckt habe von meinen Kunden, da habe ich teilweise ja Leute gehabt, ey, die waren 50, Ende 50, die hatten stapelweise gekündigte, beitragsfreigestellte Policen.
Ja.
Weil sich ja dieser Kreislauf der Vermittler, die immer wieder gesagt haben, ja, wir gehen den Weg gemeinsam, den es ja aber einfach strukturbedingt, mit den Rahmenbedingungen her, gleich schwer fiel.
Ja.
Und die Leute irgendwann nicht mehr happy waren, wieder zum selben Dilemma geführt hat. Ne?
Ja.
Und ich denke, das ist auch das, was die verstehen müssen, die Vermittler, dass dieses Dilemma gibt es nicht nur bei uns auf Vermittlerseite, das gibt es auch auf der Kundenseite. Und wenn ich das dem Kunden erkläre, dann merkt er auch, Thorsten, dass die Servicevereinbarung wirklich eine faire Nummer ist und auch eine ehrliche Nummer. Denn setzen wir uns mal in den Kunden rein. Der Vermittler hat Schwierigkeiten, den Service zu bieten. Weil sich's nicht rechnet, der muss neue Kundenakquise betreiben. Also, ja, fällt die Familie Schmidt von vorn hinten runter.
Ja.
Jetzt ist das ein paar Jahre so. Dann sagt die Familie so, boah,
lange nichts mehr gehört.
Lange nichts mehr gehört, ne? Ja, wenn er anruft, dann eigentlich nur, wenn er was verkaufen will. Ich mache das jetzt mal ganz stumpf, ganz plakativ. Und irgendwie, ja, Altersvorsorge, habe ich irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Ne? Bei den Leuten fehlt ja irgendwann der Überblick. Was habe ich eigentlich? Du kennst das. Das kann man den Kunden auch gefühlt jährlich erklären, was man hat und warum.
Ja.
Und dann kommt das schlechte Gefühl und dann kommt irgendwann der Kumpel vom Fußball und sagt, ich mache jetzt auch Finanzen. Und dann sagst du, oh, dann guck doch mal drüber.
Ja.
Und dann passiert natürlich in der Regel Folgendes in unserer Branche. Der Vermittler sagt, Thorsten, deine Sachen, ich habe mir die mal genau angeguckt, die sind alle gut, Überraschung, meine sind ein Ticken besser.
Ja.
So, und was dann passiert, klar, Biometrie, Altersvorsorge gekündigt, ja, im Zweifel unter finanziellem Verlust durch höhere Beiträge oder einfach die ganze Vertriebsprobe, die schon mal geflossen ist. Großes Serviceversprechen beginnt wieder von vorne. Wir reiten gemeinsam gen Sonnenuntergang, Klammer auf, bis dass die Stornohaftungszeit uns scheidet.
Ja.
Ist auch sehr stumpf, ich weiß, aber leider ist es oft in der Branche so und das kann man den Vermittlern gar nicht als Vorwurf machen, sondern es ist einfach aus meiner Sicht eine Diskrepanz zwischen dem, was gewünscht ist, dem, was dafür gezahlt wird und da müssen wir ran. Und das ist ja auch das Schöne. Wir sind ja hier unabhängig, ne, vom Versicherer, von Provisionssätzen oder was auch immer. Wir können ja halt selber mit dem Kunden das bestimmen und nach unseren eigenen Spielregeln den Service definieren. Und wenn wir das, was ich dir gerade gesagt habe, auf eine gescheite Art dem Kunden erklären, Thorsten, dann funktioniert das Modell aus zwei Gründen.
Mhm.
Weil man ehrlich ist und transparent aufzeigt, wie die Branche funktioniert. Und dann weiß der Kunde auch, dass wenn er jetzt wechselt, weil er denkt, ah, der Thorsten will jetzt Geld, da gehe ich doch mal zum Kollege um die Ecke. Wenn der das wirklich verstanden hat, wird ihm auch klar, dass der Kollege um die Ecke dieselben Probleme hat.
Ja.
Und dann kann er entscheiden. Begleitung auf Augenhöhe mit einer Servicegebühr und klaren Erwartungshaltung oder dem, bei mir ist alles kostenfrei, Gefühl, ja, der ruft an, weiß mal wieder, was geben müsste. Ja? Und darauf haben die Leute keinen Bock.
Ja.
Die verstehen es noch nicht, warum es ist, wie es ist.
Ja.
Und da kann man ansetzen.
Ja, genau. Oder du bist halt als Kunde dann eben wieder empfänglich in 3, 4, 5 Jahren für den nächsten.
Dann geht das Spiel von vorne los.
Weil du, und da, ja, also am Ende ist ja so eine Servicegebühr dann quasi wie so ein Schutzschild.
Absolut.
Weil du halt als Kunde weißt, nee, Moment mal, danke Thomas, ja, ich weiß, du machst das bestimmt auch ganz toll. Aber ich habe da einen, der macht das, dem zahle ich auch was dafür, also ne, dass der sich kümmert.
Ja.
Und deswegen, du, lass mal. Ne?
Es gibt interessanterweise sogar Kunden, auch das hatten wir über die Jahre hinweg des Öfteren, dieses Feedback, die werden deshalb Kunde, gerade weil es Geld kostet.
Auch spannend, ja.
Weil sie sagen, gerade auch auf Unternehmerebene, also im B2B, dass halt wirklich da auch Geschäftsführer sehen, ich will bei dir Kunde werden, weil du dafür Geld nimmst, weil, was impliziert das? Wenn ich dafür bezahle, passiert dort auch was.
Ja.
Und die Leute wollen Verbindlichkeit in der heutigen Zeit.
Ja, und nicht nur vermittelt.
Das ist der Punkt.
Ja. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, ja. Und immer wieder, wenn ich über dieses Thema nachdenke, ist das immer wieder der Moment, wo ich denke, ja, stimmt, das macht total Sinn. Mhm. Und die Realität ist trotzdem, ich würde jetzt nicht sagen eine andere, aber du erlebst in der Realität halt einfach gerade im Vermittlerumfeld auch noch sehr, sehr viele Kollegen, die halt sagen, come on, das macht keinen Sinn und das will doch keiner bezahlen und so weiter. Und natürlich auch auf Kundenseite einfach Unverständnis. Aber wie du sagst, wenn man es einmal vernünftig erklärt,
das ist so,
und auch dem Kunden vielleicht erklärt, warum diese Spirale so ist, wie sie ist, ne, dann glaube ich, öffnet man da einfach die Tür
auch. Ne? Es gibt natürlich auch Vermittler, und das habe ich auch über die Jahre so oft gehört, ne, die sagen, ja, ich habe das angesprochen, es hat nicht funktioniert. Und dann sage ich, was hast du denn gesagt? Ja, ich habe gesagt, es kostet jetzt Geld. Ich sage, na, da hast du deine Antwort. Ja. Ne? Also wenn ich natürlich hingehe und das so stumpf sage und dem Kunden nicht vor Augen führe, wo ist dann eigentlich das Problem auf seiner Seite?
Ja.
Dann ist ja klar, dass die Leute das nicht verstehen, ne? Und dass sie das Gefühl haben, man übervorteilt die jetzt mit dem Geld. Und da muss man natürlich das einfach schon vernünftig erklären und dann funktioniert das auch. Ja. Ich meine, wenn wir das mal über alle Vermittler, die wir begleiten, hinweg sehen, ich habe da mal so diesen Kuchen vor Augen. Ne? Also von allen Kunden, die angesprochen werden, 2/3 von diesem Kuchendiagramm, mehr als 2/3 sogar, entscheidet sich für einen bezahlten Service erfahrungsgemäß.
Okay, das ist viel,
Weniger als 1/3 sagt, ich kann das verstehen, aber Thorsten, ich brauche das nicht pauschal. Also ich teile jetzt hier keine monatliche Flat, aber ich bin gern bereit, auf Abrufen Stundenhonorar zu bezahlen.
Mhm.
So. Gibt zum Beispiel die Kandidaten, die dann am Ende des Jahres kommen und sagen, rechne mir mal meine 3 Kfz oder was auch immer.
Ja.
Und dann gibt es dann Kollegen, die machen da einen Festpreis draus und dann geht das auch seinen Gang.
Ja.
Und dann gibt es halt auch Leute, und das muss man fairerweise sagen, ich wollte keine rosa-rote Brille aufsetzen, von 100 Kunden, die man anspricht, hast du so 2 bis 5.
Okay.
Die sagen, wenn auch anders, aber so durch die Blume, Thorsten, also wenn du dich jetzt nicht mehr ausnutzen lässt, dann muss ich mir jemand anders suchen.
Mhm.
Ja, okay. AKA, die wollen halt Leistung, aber nichts dafür bezahlen.
Ja.
Und das sind die Kandidaten, witzigerweise, auch das hat die Vergangenheit gezeigt, das sind meistens die, die einem wegen jedem Kram eh auf den Wecker gehen.
Ja.
Und die verabschieden sich dann.
Mhm.
Und das ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt.
Ja, das stimmt.
Der das ist dann so eine Art Bereinigung. Ist vielleicht ein drastischer Begriff, aber eine Bestandsbereinigung ist das schon.
Ja.
Weil es ja auch letzten Endes darum geht, mit den Menschen zu arbeiten, die einen wirklich menschlich schätzen. Ne? Und das, was man hier auch tut, ich meine, keiner von uns ist in die Selbstständigkeit gegangen und hat im Zweifel auch Verantwortung für Mitarbeiter und alles, um die wertvolle Lebenszeit mit Menschen zu verbringen, die das nicht schätzt.
Ja.
Weil der Servicegebühr ist tatsächlich das Finanzielle für viele auch gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern ganz vielen unserer Maklerunternehmen, die wir begleiten, ist das der Faktor Mensch das Wichtigste, ne? Dass da ein anderes Miteinander stattfindet.
Ja.
Mehr Wertschätzung, weil machen wir uns nichts vor, die Leute wissen nicht, was wir im Hintergrund tun, damit die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren.
Ja.
Die sehen das nicht. Die sehen nicht, dass seit Covid zum Beispiel die Warteschleifen bei Versicherern
auch für uns lang sind.
Lange sind, ne? Um das mal sehr vorsichtig auszudrücken. Oder man irgendwie 3-mal nachfassen muss, bis man eine Antwort kriegt auf eine simple Nachfrage. Ja.
Ja.
Das merken die erst dann, wenn sie selber an der Hotline anrufen.
Ja, aber dann ist ja trotzdem, auch wenn der Kunde das erlebt, ist ja trotzdem noch der Glaube da, naja, wenn der Makler da anruft, der hat ja eine Hot-Hot-Hotline. Ja?
Zum also Vorstand.
So direkt.
Yep. Absolut.
So, und die Zeiten sind ja auch vorbei. Also es sei denn, du bringst halt jede Woche eine Europalette Anträge da irgendwo hin, dann hast du wahrscheinlich noch. Aber
sonst nicht.
Sonst als normaler Durchschnittsmakler wird das auch schwierig. Selbst über die Kanäle der Pools oder so. Ne? Wenn man sagt, okay, ich gehe über meine Kontakte, also Maklerpool und dann zum Versicherer, selbst da ist ja weil auch die Betreuer, die Pools betreuen, haben ja mittlerweile dann 3, 4, 5, 8, 12 Pools, für die sie zuständig sind. Und da klingelt auch den ganzen Tag das Telefon und ja, die haben morgens zum Frühstück haben die ersten 100 E-Mails. Ne? So, und das heißt, auch da ist ja auch auf Vermittlerseite einfach dieses Service-Level extrem runtergegangen.
Ja.
Und das muss der Kunde ja auch erstmal verstehen.
Aber das ist ja dann der Witz. Ja. Der Kunde lädt immer mehr bei uns ab.
Ja.
Na, in der Amazon-Mentalität.
Ja.
Heute bestellt, morgen da.
Ja.
Heute geschrieben, morgen früh, getreu dem Motto, ja, was ist denn nur? Ne?
Ja, ja.
So, und auf der anderen Seite wird es immer schwerer, das, was der Kunde will, irgendwo in der Branche, sei es beim Versicherer oder sonst wem, zu klären.
Ja.
Und wir stehen ein bisschen dazwischen und versuchen, unseren eigenen Leben darum zu jonglieren. Ne?
Ja.
Die Dinger. So, das ist schon nicht so einfach.
Nee, und insgesamt entsteht aber ja, ist eine Win-Win-Situation. Ne? Dass wir hatten ja eben ja dieses Thema Schutzschild, ja. Also der Kunde schützt sich ja quasi vor sich selbst.
Auch.
Durch die Servicepauschale, muss man einfach mal sagen. Einmal vor Zugriff anderer Vermittler,
ja.
durch diesen nächsten Schnellschuss. Und das hattest du eben auch schon mal gesagt, gerade im Bereich Vorsorge, Altersvorsorge, gibt es ja auch diesen Spruch, hey, der größte Feind deines ETF-Sparplans bist du halt selber. Weil sobald das Geld halt nicht in der Versicherung steckt, wirst du es halt einfach verkonsumieren, bevor du überhaupt dir jemals davon aus eine Rente zahlen kannst. Ne? So, und selbst die Rentenversicherungen, die kündbar sind, werden ja in der Regel zu großen Teilen auch vor vereinbarter Ablaufzeit aufgehoben. Ne?
Ja.
Und und dann ergibt sich einfach aus meiner Sicht ein krasser Win-Win-Effekt. Ne? Und der Makler hat eben diesen Luxus, dann frei aufschlagen zu können.
Ja.
Also ich habe jetzt ja eine Zeit hinter mir, wo ich einige Jahre für zwei verschiedene Unternehmen in einer Anstellung gearbeitet habe. Und diese Entspanntheit, die ich dann, wenn ich mir mal, also es war so ein Tag die Woche ungefähr, wo ich ein bisschen Zeit noch in das Maklertum investiert habe, diese Entspanntheit, die du hast, wenn du wirtschaftlich zero davon abhängig bist, ob irgendwas passiert.
Ja, das ist geil.
Das merkst du sowas von krass. Und auf einmal kommt das Geschäft.
Ja.
Gefühlt wie von alleine. Und diese Entspanntheit dann zu haben, wenn man Fulltime-Vermittler ist, zu haben und zu wissen, okay, ich bin nicht im Ansatz darauf angewiesen, ich kümmere mich jetzt um dich, aber ob du jetzt bei mir denn noch irgendwas Neues zusätzlich abschließt, ist mir am Ende eigentlich egal. Weil der Deckungsbeitrag über alles einfach ausreichend ist.
Absolut.
Ne? Und dieses dritte Standbein, nennst du es ja, zu haben, das macht, glaube ich, total Sinn.
Ich glaube, dass da ein großer Teil der Vermittler dafür angetreten ist, zu sagen, ich möchte einen Bestand, mit dem will ich mich entwickeln.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass in der Finanzdienstleistung so ein bisschen nicht erkannt wird, dass das, was wir hier machen, endlich ist. Ich würde es mal so formulieren. Also nicht endlich im Sinne von zeitlich endlich, sondern ich kann halt einfach pro Vermittler je nach Geschäftsmodell nur einen gewissen Bestand X betreuen.
Mhm.
Und wenn das über die Größe hinausgeht, baue ich vorne an und hinten fallen runter.
Ja.
Jetzt kann man das wertungsfrei sehen und sagen, so ist es halt. Und es gibt Geschäftsmodelle, die sind genau darauf aufgebaut. Die versuchen halt nur vorne deutlich mehr anzubauen, als das hinten wieder runterfällt. Ja.
Ja.
Aber an sich ist das ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und die Servicevereinbarung hat mich deshalb so gecatcht, weil ich nie extrem groß werden wollte. Ich wollte qualitativ hochwertige Kunden, mit denen wollte ich langfristig mich entwickeln, die begleiten und auch mal irgendwann mir sagen, vielleicht mache ich meinen Bestand mal zu. Also im Sinne von, es passt, ne?
Also
Closed Job.
Reicht. Also,
so.
Muss erst einer raus, bevor wieder einer rein kann.
So könnte man das sagen, ganz genau. Und ganz viele Kollegen, die wir haben bei uns, die haben halt eigentlich genau diese Vision gehabt, wiederkehrende Einnahmen aufbauen, einen Bestand, wo es Spaß macht, wo man mit den Leuten ja auch eine freundschaftliche Beziehung aufbaut über die Jahre und nicht ständig verkaufen müssen. Denn der Kunde, du hast es so schön gesagt, der riecht das ja 10 Kilometer gegen Wind, wenn du den Abschluss brauchst. Da bist du noch gar nicht beim Kunden oder der ist nicht im Büro oder online.
Ja, ja.
Du transportierst das automatisch mit deiner Energie. Und wenn du tiefenentspannt bist, dann verstellst du dich nicht, dann hast du keine Maske auf. Und dann sprichst du Dinge an, wie du sie fühlst. Und dann geht der Kunde auch den Weg anders mit. Das ist einfach so.
Ja. Ja, das ist echt, ja, es ist so. Lass uns mal auf die Umsetzung kommen.
Gerne.
Wie genau oder was genau empfiehlst du jetzt deinen Teilnehmern? Wie geht man dieses Thema an?
Zunächst muss man erstmal eine klare Entscheidung treffen, aus meiner Sicht, dass man das nicht mehr so weiterführt wie bisher.
Ja.
Das ist der entscheidende Aspekt, wie bei allem im Leben. Wenn du Veränderung willst, du musst für dich eine Entscheidung treffen und auch wissen, warum.
Ja.
Na, also jeder, der auch hier zuhört und an dem Thema interessiert ist, hat ja im Zweifel Dinge, wo er sagt, das ist gerade nicht so, wie es sein sollte. Sei es der Abschlussdruck, der nervt. Die Frage, wo kriege ich den nächsten Umsatz respektive nächsten Kunden her? Im Zweifel, dass den Kunden nicht den Service bieten können, den ich eigentlich will.
Ja.
Oder Kunden haben, die mich ausnutzen, wo es nicht wertgeschätzt wird. Jeder hat so einen anderen Blickwinkel drauf. Ne?
Ja.
Zu gucken, was ist es, was mir an Status quo nicht gefällt, eine Entscheidung zu treffen, das anzugehen mit dem Werkzeug, mehr ist es nicht, Servicevereinbarung. Und dann sich auch klar die Frage zu stellen, wo geht die Reise denn hin? Also das Erste, was ich sozusagen mache mit den Unternehmen, die wir begleiten, ist Status quo, wie wir es beim Kunden auch machen.
Ja.
Nämlich, wie ist dein Bestand? Wie gut, respektive schlecht, rechnet der sich aktuell? Wie viele Kunden, Vertragslichter? Das alles beleuchten wir.
Ja.
Und dann schauen wir, was ist auch an Mitarbeitern da? Soll das so bleiben? Also kurzum, ein Gefühl dafür zu kriegen, wo soll die Reise hingehen? Denn das ist maßgeblich entscheidend, dass die Servicevereinbarung auch inhaltlich preislich in einem so gestaltet wird, dass das auch zum Geschäftsmodell passt. Weil ansonsten baust du dir hier was auf und du willst meinetwegen geradeaus und landest aber eigentlich dort hinten rechts in der Ecke.
Ja.
Also man braucht da schon einen Blick drauf und da ist es halt schön, wenn man ein bisschen Erfahrungswerte weitergeben kann, damit die Leute das gut einschätzen können, ne? Wie das jetzt auch vom Zeitaufwand her zum Beispiel aussieht.
Ja.
Genau, und dann ist es halt entscheidend zu gucken, bedarfsgerecht, was will der Kunde eigentlich? Das ist die größte Challenge.
Mhm.
Und wofür ist er bereit, wirklich auch wiederkehrend Geld zu bezahlen? Ne? Und ich meine, im Internet kursieren tolle Muster. Ich kriege die ja auch dann oft vorgelegt von Leuten, wo es nicht geklappt hat in der Do-it-yourself-Variante.
Ja.
Und dann kriege ich so ein Leistungstableau mit 384 Punkten in 8 Abstufungen. Und dann sagt er, woran hat es gelegen?
Ja.
Ich sage, kann ich dir sagen, woran es gelegen hat?
Ja.
Es muss einfach sein. Der Kunde muss es verstehen, ja.
Ja.
Und dann da vernünftige Leistungen reinzupacken in valides Pricing, was betriebswirtschaftlich auch durchkalkuliert ist und nicht gewürfelt.
Ja.
Auch das ist ein Fehler, der oft begangen wird. Und dann das Ganze eben auch so aufbereiten, dass der Kunde merkt, das ist professionell. Also wir haben zum Beispiel einen Grafiker, der macht halt Marketingunterlagen für die Leute, dass sie das Team auch zeigen können, dass es sich nahtlos in die Corporate Identity Farbgebung alles integriert.
Ja.
Und dann halt ansprechen, klar, auf eine authentische Art und Weise. Das ist halt aber immer nur die Hälfte der Reise, muss man fairerweise sagen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einer Münze. Die eine Seite der Medaille ist halt die Idee, ich mache das bis zur Kundenunterschrift. Und die zweite Seite der Medaille ist ab der Kundenunterschrift fortlaufend.
Ja.
Und das ist halt entscheidend, dass ich im Alltag dann mit dieser Struktur auch klarkomme. Dass ich Effizienz habe in meinen Prozessen. Und da gibt es halt verschiedene Systeme, die sich bewährt haben. Und das ist auch der Grund, warum die meisten von den Kollegen, die wir initial mal unterstützt haben, heute noch in unserer Begleitung sind als Sparringspartner, weil du stellst dir halt nach den ersten 50 Kunden andere Fragen wie nach den ersten 500.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja.
Und da jemanden zu haben, der mal ein Feedback gibt, dass man eben die üblichen Fehler vermeidet, ist halt ganz cool. Aber am Ende funktioniert beides. Ob nun do-it-yourself oder mit einer Unterstützung, der Wille ist erstmal das Entscheidendste zur Veränderung wie bei allem. Und der Rest entsteht dann halt daraus mit der nötigen Geduld.
Ja, aber wie du sagst, ne, man geht halt ein Leistungsversprechen ein. Ne?
Absolut.
Also ist ja nicht einfach, dass du sagst, hey, ich habe jetzt einen monatlichen Coupon, den ich hier abrufen kann, sondern der Kunde will dann ja auch die Leistung haben. Und wenn du dich dann leistungstechnisch vollkommen übernimmst,
das bringt nichts.
Nur damit du halt das Gefühl hast, jetzt darf ich da Geld für nehmen,
macht
es halt auch am Ende keinen Sinn mehr.
Nee, tatsächlich. Und das muss auch so aufgebaut sein, weißt du, dass die Leute ein gutes Gefühl haben.
Ja.
Es gibt tatsächlich Menschen, die wollen die Servicevereinbarung genau deshalb nicht, weil sie eigentlich froh sind, dass ihr Leistungsversprechen so schwammig ist.
Ja.
Ich persönlich finde es schade, aber es ist halt immer eine subjektive Sichtweise. Ne?
Ja, klar, das ist halt, wenn, man muss sich halt da das war dein erster Satz eben bei dem Thema Umsetzung. Ne? Du musst halt eine Entscheidung treffen.
Absolut.
Und wenn deine Entscheidung ist, ich will eigentlich in den Tag hinein mein Business machen, dann ist wahrscheinlich die Pauschale nicht das Richtige für dich, weil du am Ende dann ja ein Leistungsversprechen hast, wo du natürlich auch irgendwie Prozesse und vielleicht mit Mitarbeiter ein Stück weit oder sowas da vorhalten musst. Ne?
Ja.
Was sind die typischen Leistungen, die aus deiner Sicht in so eine Servicevereinbarung reingehören?
Mhm.
Was?
Gerne, also ich kann mal ein paar Beispiele bringen,
ja.
Von der Herangehensweise her. Also, da sind wir bei dem Punkt, was ist für die Leute denn am Ende wichtig? Also für den Endkunden.
Ja.
Wir haben von Überblick gesprochen.
Mhm.
Das geht den Leuten permanent flöten,
ja.
Der Überblick. Und was die sich eigentlich wünschen, ist immer mal so ein Check-up, so ein Update-Gespräch, nenne ich es mal. Ne?
Ja.
Und solange das Anlass unabhängig ist, ist das auch rechtlich sauber, das in der Servicevereinbarung zu machen. Das ist die Unterscheidung, die ist ganz wichtig.
Okay.
Auch als Nicht-Jurist, denke ich, kann ich das heute hier so sagen. Weil auch da muss man natürlich gucken. Ne? Es gibt auch Leute, die da ganz wilde Sachen reinschreiben, wo man immer einfach schauen muss, was ist jetzt hier Maklerpflicht und was nicht. Ne? Wir arbeiten da intern mit einer Checkliste, die wir mit einer Kanzlei sehr umfangreich über die Jahre entwickelt haben, wo gefühlt jede Situation aus dem Alltag drinsteht mit einer rechtlichen, ich sag mal, Rückmeldung.
Mhm.
Wenn Pflicht, ja, bis wohin?
Ja.
Was den Leuten sehr hilft, weil ansonsten haben wir ja relativ wenig irgendwo verschriftlicht,
sondern
viel ist ja Richterrecht, ja, am Ende, woran wir uns orientieren.
Ja.
Und da bei dem Überblick zum Beispiel ist eben dieses anlassunabhängige Jahresgespräch für die Leute echt toll. Auch zu sagen, Mensch, lass uns mal in deine Altersvorsorge reinschauen. Lass uns eine Versorgungslücke berechnen. Lass uns mal die Ruhestandsplanung auch hinten raus simulieren. Ne?
Ja, ja.
All diese Dinge kann man da reinpacken. Aber auch zum Beispiel Fremdverträge, die man betreut, wo man keine Vergütung für erhält, das mit reinzunehmen.
Ja.
Oder beispielsweise, dass man den Leuten auch eine App zur Verfügung stellt. Auch das bepreisen viele, weil heutzutage auch die eine oder andere App Geld kostet, direkt oder indirekt auch. Online-Kundenportal, solche Geschichten. Dann muss man sagen, gibt es diverse Zusatzleistungen, die wir an die weitergeben, sei es eine anwaltliche telefonische Erstberatung in über 20 Rechtsgebieten. Mhm. Ist für die Kunden in der heutigen Zeit auch mega, weil ganz viel entsteht, sei es im Arbeitsalltag, Streit mit Nachbarn, Familie.
Ja.
Es gibt viele Dinge, über die man sich theoretisch streiten könnte und da sind viele Leute sehr dankbar, wenn sie sowas abrufen können. Oder Unterstützung im BU-Leistungsfall beispielsweise. Oder wir haben einen Dienstleister, mit dem wir kooperieren, der hilft dem Endkunden, dass die Leute schneller Termine kriegen bei Ärzten.
Mhm.
Was natürlich für GKV-Versicherte der Knaller ist, wenn die nicht monatelang warten, sondern im Zweifel innerhalb von wenigen Wochen drankommen. Oder auch Geschichten wie Zweitmeinungsservice. Ist auch für den PKV-Patienten cool. Da hat man ja oft so das Gefühl, wenn man zum Arzt geht, die Dollarzeichen im Augen.
Ja.
So, und dann zu gucken, Mensch, ist denn jetzt die OP wirklich notwendig oder gibt es da andere Möglichkeiten? Bis hin zur Spezialistensuche, also viele Dinge. Und auch, muss man sagen, ein absoluter Renner ist die Notfallplanung im Kontext Servicevereinbarung. Also Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, Sorgerechtsverfügung. Und das, bevor jetzt die ersten Alarmglocken angehen, nicht im Sinne von, ich helfe dir dabei, sondern da gibt es Dienstleister, die das sehr professionell machen, wie zum Beispiel eine deutsche Vorsorgedatenbank, mit der wir da seit Tag 1 kooperieren. Und die helfen einfach am Ende den Kunden zu einem sehr geilen Preis-Leistungs-Verhältnis am Ende die Dokumente zu kriegen. Mein Job als Vermittler ist es am Ende dann, so diesen Handlungsleitfaden, ne, den Notfallplan zu erstellen und den auch aktuell zu halten. Das heißt, da zu gewährleisten, dass die Verträge eingepflegt werden von den Kunden in dem eigenen Branding. Und das ist auch natürlich eine wertige Serviceleistung, ne, weil, weiß nicht, hast du das Thema mal für dich selber mit den Kunden angesprochen?
Ja, haben wir auch schon auf dem Zettel,
Dann merkst du ja, 9 von 10 finden das mega wichtig, wollten das schon immer mal machen, aber haben es halt nicht.
Genau,
Und da kannst du halt als Vermittler wirklich mal reingehen. Und ich glaube, das Thema Notfallplanung ist für viele zwar auf dem Schirm, aber es rechnet sich nicht, immer wieder beim Thema, das wirklich nachzuhalten. Wenn du es aber in eine Servicevereinbarung reinpackst, als eine von vielen möglichen Leistungen, dann rechnet sie es. Und du kannst dem Kunden echt einen geilen Mehrwert bieten. Denn zum Thema, wie unterscheiden wir uns denn in der heutigen Zeit? Ich bin davon überzeugt, Finanzberatung ist halt zumindest schon mal auf 3 Ebenen. Du hast die Produktebene, Risiken decken. Du hast die rechtliche Ebene im Kontext, was passiert, wenn ich nicht mehr meinen eigenen Kram machen kann.
Ja.
Und dann hast du die letzte, was ist, wenn ich vom Recht auf Ableben gebraucht mache? Kontext Testament.
Ja,
genau, wenn die gesetzliche Erbfolge mir nicht in Kram passt.
Ja.
Wenn ich diese drei Stufen sehe, spielt der Großteil der Branche in Stufe 1.
Ja.
Obwohl 2 und 3 für alle Relevanz haben.
Ja.
Und da kann man eben echt coole Dinge machen. Und da Mehrwerte bieten, die über das Klassische hinausgehen, wo du weder in der Rechtsberatung bist, noch in irgendwas anderem. Und wo du vor allem mit dem Kunden eine Ebene schaffst, wo der merkt, ey, dem geht's echt nicht nur um Abschluss, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ne?
Ja, und dann steckt wahrscheinlich auch in der Zusammenarbeit mehr dahinter, weil du dann tatsächlich mal freiwillig, ernsthaft weiterempfohlen wirst.
Ja, absolut.
Und nicht, also das, ja, dass du nicht quasi deine Vertriebsangst sozusagen auf den Kunden überlagerst, ey, empfehle mich mal weiter, sondern da machen sie es vielleicht wirklich mal aus freien Stücken, weil einfach eine spürbare Mehrwertdienstleistung da ist. Ne?
Du musst ja auch immer die Frage stellen, wann empfiehlst du denn was? Du empfiehlst ja was, wenn es wirklich außergewöhnlich war.
Ja.
Na, wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, das Essen war sehr gut, aber der Service war okay, es ist unwahrscheinlich.
Ja.
War der Service aber exzellent, da kann das Essen tatsächlich auch sogar, es muss nicht erste Sahne gewesen sein, aber wenn das Zwischenmenschliche wirklich so geil war, dann sprichst du drüber.
Ja.
Und ähnlich ist es da hier. Und das Entscheidende, das musste ich auch erstmal verstehen damals als Vermittler, ich weiß noch meine ersten Gespräche, wo Empfehlungen gekommen sind, habe ich gedacht, ah scheiße, wie sprichst du das jetzt an?
Ja.
Dass das, also die Servicevereinbarung, ne?
Mhm.
Und dann sagen die Leute in der Präsentation, also ich weiß, dass das was kostet, gell? So, ich bin schon im Bilde, deswegen sprechen wir ja.
Ja.
So, wo ich dachte, wow, okay, Glaubenssätze erstmal über Bord werfen. Ne?
Ja, ja.
Die Leute empfehlen und der, der empfohlen wird, weiß, dass es Geld kostet und genau deshalb will der auch mit dir schnacken.
Ja.
Und das muss erstmal, das muss erstmal ankommen.
Ja,
dass das so ist. Ja.
Neue Erkenntnisse. Ja.
Voll.
Ja, cool. Wie viel Zeit siehst du in deiner Erfahrung, braucht jemand, wenn er jetzt heute die Entscheidung trifft, ich will das Thema umsetzen, bis zu, es läuft langsam an. Wie viel Zeit muss man einplanen?
Ja, boah, von bis, ne? Also die Frage ist, wie schnell dreht sich das Rad schon, in dem du bist?
Mhm.
Wenn wir, also meinst du jetzt in der Begleitung oder meinst du, wenn die Do-it-yourself das machen?
Nee, in der Begleitung natürlich.
In der Begleitung,
ja, okay. Genau, ja.
In der Begleitung sage ich immer, wenn du dir eine halbe Stunde am Tag nimmst und die bitte fest, und zwar bevor der Wahnsinn beginnt und Outlook startet, ja?
Ja.
Das ist der Idealfall. Wenn du eine halbe Stunde am Tag nimmst, sind wir nach 4 Wochen an dem Punkt, wo das Konzept inhaltlich, preislich, grafisch, rechtlich steht.
Okay. Mhm.
Du weißt, wie die Kundenansprache vonstatten geht und kannst auf die ersten Kunden zugehen.
Mhm.
Das heißt, diese halbe Stunde über 4 Wochen à 5 Werktagen, das ist so der Werdegang, den muss man einplanen und das kriegen die meisten noch auf die Kette.
Ja gut, das ist ja auch ein überschaubarer Zeitraum. Also,
absolut.
Ja.
Es gibt auch Leute, die das deutlich schneller auf die Reihe kriegen. Aber wir haben das halt bewusst so aufgebaut, auch mit einer Online-Akademie, wo die ganzen Inhalte auch aufbereitet sind.
Mhm.
Und im Mix im persönlichen Gespräch, ne? Weil für mich persönlich war entscheidend, ich habe ja irgendwann mal entschieden, ich habe keine Lust auf die höher, schneller, weiter Nummer.
Ja.
Das hatte ich als Makler nicht und das habe ich auch im Kontext Missionsservice nicht. Und ich bin dann weggegangen von irgendwelchen diversen Gruppenmeetings mehrfach pro Woche hin zu einer anderen Einstellung. Ich habe dann gesagt, okay, ihr habt einen Link zu meinem Kalender, bucht euch einen Termin, wann ihr den braucht.
Ja.
Also ich bin viel mehr ans 1:1 gegangen, weil ich gemerkt habe, da haben die Leute bessere Ergebnisse. Es macht mir auch mehr Spaß, weil ich dann viel mehr ins Detail wirklich gehen kann, ne? Auch in die Tiefe. Was steckt denn jetzt zum Beispiel dahinter, dass derjenige sich nicht traut, auf den ersten Kunden zuzugehen?
Ja,
oder,
ja.
Oder hinter dem eigentlichen Zeitaspekt? Oft sind es ja auch persönliche Sichtweisen, Perfektionismus, was die Leute einfach selber geißelt. Und kurzum, ich habe bei mir bewusst den Wert darauf gelegt, nicht mega viele zu begleiten, aber die, die ich begleite, sehr intensiv auf einer schönen Basis, wo man miteinander sich entwickelt. Und da ist mir das Ergebnis, die Qualität einfach wichtiger, als die Masse da irgendwie durchzuschleifen. Das war nicht meine Intention. Und deswegen ist der Werdegang heute, wie er ist.
Ja, spannend. Wie wird das in der Praxis denn jetzt bei den Menschen bei den Maklern, bei denen du es natürlich auch begleitest, alles andere kannst du ja nicht beeinflussen, wie wird es abgerechnet? Also muss ich dann als Makler zur Bank gehen und mir ein Lastschrift-Thema einrichten lassen, was er Geld, Zeit, was auch immer kostet? Oder wie läuft das ab?
Das kannst du schon so machen, nur dann musst du halt damit klarkommen in der Buchhaltung, dass du im Zweifel 100, 200, 300, je nachdem wie viele Servicevereinbarungen du schreibst, Einzelbuchungen auf dein Geschäftskonto hast. Das ist natürlich
die ja heute richtig Geld kostet.
Unsexy. Ja, genau, deswegen, ja. Nee, es gibt Abrechnungsdienstleister am Markt, die das machen, und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein No-Brainer, weil du planst es halt mit ein, rein in deiner Gebühr. Und dann ist es ja wie bei Ärzten, ne? Die haben auch die Abrechnungszentren, und dasselbe ist es hier in Hellgrün in unserer Branche. Ja. Von daher, Rechnungsausstellung erfolgt da automatisch. Wenn mal eine Lastschrift geplatzt ist, drückt man aufs Knöpfchen, das war's, und dann geht das Ding weiter. Also
ja,
das ist easy. Das sollte nicht der Showstopper sein.
Nee, auf keinen Fall. Und dieses Lastschriften selber ziehen und so, das geht alles.
Ja.
Aber es ist halt super nervig, weil du hast halt auch das Rücklastschriften-Thema.
Absolut.
Und also von daher, glaube ich, macht es Sinn, da auf einen Dienstleister zurückzugreifen.
Ne? Absolut.
Ja. Wenn jetzt jemand sagt, okay, hat mich getriggert, ich brauche aber jetzt, okay, also ich will mehr wissen, ich habe noch nicht final entschieden, also was wären jetzt so die nächsten Schritte, ja, für jemanden, der jetzt nicht sofort sagt, let's go, ja, sondern der vielleicht jetzt noch so ein bisschen schwimmt und sagt, okay, habe ich jetzt alles gehört, habe ich alle Fragen geklärt, weiß ich gar nicht so genau, wie geht es jetzt weiter, was kann man jetzt machen?
Also am einfachsten wäre es, einfach mal das eigene Potenzial durchzurechnen. Mhm. Dann kann man gerne in die Shownotes auch mal den Rechner reinpacken bei uns, den wir auf der Webseite hinterlegt haben, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn eigentlich mit meiner Bestandsgröße so anhand der wirklich auch bewährten Zahlen. Ne? Ja. Also sowohl die Quote als auch die Servicevereinbarung von der Höhe her monatlich. Was ist da so möglich, damit man mal ein Gefühl kriegt, auch die Dimensionen. Ne? Was kann im eigenen Bestand so realisiert werden? Und wenn man das dann mal durchrechnet und für sich sagt, hey, das ist eine interessante Geschichte, das scheint ein wirklich cooler Hebel zu sein, dann am einfachsten einfach mal ein Telefonat vereinbaren. Ja, die führe auch alle ich, also auch die Kennenlern-Telefonate, da kommt kein Mitarbeiter oder irgendwas, sondern ich will die Leute von Anfang an auch persönlich kennenlernen und mich in die Lage versetzen. Und dann spricht man einfach mal und schaut, wie ist die Ausgangssituation? Was möchte man denn? Und dann wird halt relativ schnell klar, ist die Servicevereinbarung das richtige Werkzeug vom Status quo hin zum Ziel oder ist es das halt nicht?
Ja.
Und dann kann man eben gucken, was erwartet derjenige auch an Unterstützung und passt das zu unserem Angebot, und dann im Zweifel darauf aufbauend mal noch in ein persönliches Gespräch via Zoom sich mal kennenzulernen und zu schauen. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Ne? Wir haben eine sehr, sehr coole Community aufgebaut über die Jahre mit Kollegen, die das so leben, wie ihr das auch immer quasi hier schildert, ne? Das Miteinander.
Ja.
Keine Ellenbogenmentalität, und diese Community kommt halt auch deshalb zustande, weil das menschlich alles zueinander passen muss. Ja? Das matcht, und das ist mir sehr wichtig, und deswegen wäre das so ein möglicher Werdegang für Leute, die das Thema intensiver interessiert.
Ja. Das ist missionservice.de, ne? Alles zusammengeschrieben.
Richtig, genau.
Und da findet man also einen Link, wo man ein Telefonat mit dir buchen kann oder eben direkt einen Zoom-Call oder wie auch immer.
Genau. Also man findet auch den Potenzialrechner, den haben wir durch hinterlegt. Ne?
Ja.
Natürlich auch noch viele Erfahrungsberichte von Kollegen, die das im Laufe der Zeit gemacht haben. Finde ich auch immer ganz interessant, mal zu schauen, wer ist denn in derselben Unternehmensgröße oder im Zweifel auch Region, wie ist das so gelaufen? Und dann gibt es natürlich da auch diesen Button für das Telefonat einfach. Und dann kann man einfach mal in Ruhe schnacken und gucken, ob das matcht.
Noch eine Frage zu dem Potenzialrechner.
Gerne.
Jetzt kommt ein Versicherungsmakler, 25 Jahre im Geschäft, hat im Strukturvertrieb angefangen mit 20, ist jetzt 45, 45, 50 Jahre alt, 1000 Kunden. So, jetzt haue ich da 1000 Kunden rein und dann sagt mir die Software 1000 mal 29,90. Juhu. Wie ist dieser Rechner aufgebaut? Genau. Ist das, also rechnet dieses Tool mich einfach reich?
Nein.
Und sind da ein paar Parameter zu beachten?
Irgendwie? Absolut sind's. Ne? Also zum einen ist natürlich die Quote zu beachten, die da hergenommen wird. Dann haben wir die Unterscheidung Privatgewerbe, weil da sind die Preise auch signifikant unterschiedlich. Und dann haben wir auch das Ziel. Also es gibt ja Leute, die wollen strukturierteren, effizienteren Service, um mehr Leute bedienen zu können, tendenziell wachsen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe einen großen Bestand, ich möchte eher selektieren, ich möchte weniger Kunden intensiver betreuen. Mhm. Und je nachdem, was du auch logischerweise auswählst und dann wie zum Schluss deine Ausgangssituation ist vom Faktor Zeit, also hast du auf gut Deutsch gesagt Langeweile und kannst das tiefenentspannt implementieren, ist das so ein ausgewogenes Verhältnis im Sinne von, naja, ich komme schon noch zu Beratung und Service, oder ist das ein, Alter, ich bin eigentlich den ganzen Tag nur noch am Reagieren, weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ja. Je nachdem, was du aus dieser gesamten Kombination halt auswählst, rechnet der Rechner dann was und gibt dir ein mögliches Potenzial. Das ist natürlich auch eine Ersteinschätzung, ne? Also das ist von vielen anderen Dingen auch noch abhängig. Dafür ist halt auch so ein Telefonat da, zu gucken, wie ist überhaupt dein Geschäftsmodell, ne? Welche Sparten bildest du ab? All die Dinge spielen halt mit rein. Ja. Von daher, das ist ein grober Erstaufschlag, um Gefühl zu kriegen. Und mehr soll es auch nicht sein.
Ja, ja, okay. Genau. Aber genau, ich wollte halt, weil man kennt ja so die Tools, ne? Dann Potenzialrechner, und dann gibst du da ein. Ja. Und danach denkst du, ja, okay.
Jetzt geht nicht um die schnell reich werden Nummer, auch nicht beim Potenzialrechner. Nur viele tun sich halt schwer, weißt du, weil wir kommen ja aus einer Branche, das sind ja Leute, die sind 15, 20 Jahre jetzt zum Beispiel am Start.
Ja.
Und die haben im Monat ihre 3.000, 4.000, 5.000 Euro wiederkehrende Einnahmen. Ja. Und jetzt sagst du denen, dass du mit dem Werkzeug in ein, zwei Jahren dasselbe wieder aufbauen.
Ja.
Und dann sagt er dir natürlich am Anfang erstmal, das klingt ja viel zu gut, um wahr zu sein. Ne? Wie soll denn das funktionieren? Ja. Und deswegen ist es wichtig, den Leuten mal zu suggerieren, was ist denn wirklich möglich? Ja. Was nicht bedeutet, es ist morgen da.
Ja.
Aber dass die Perspektive, ne, der Blickwinkel geweitet wird. Und dafür war der Rechner initial gedacht.
Ja.
Ja, cool. Um da mal ein Feedback zu kriegen.
Super. Ja, genau. Peter, vielen Dank.
Thorsten, ich danke dir.
Das waren sehr coole Einblicke und sehr gute Impulse für das Thema Pauschalen, Servicepauschalen. Und ich glaube, viele, die jetzt bis hier da dran geblieben sind, werden sehr viele Gedanken haben und heute Abend wahrscheinlich etwas länger brauchen zum Einschlafen.
Ja, vermutlich, ja.
Ja, also. Absolut. Dann, genau, lieber Zuhörer, wenn du bis hier dabei geblieben bist, dann schau jetzt mal auf missionservice.de. Da findest du alle Informationen zu Peters Angebot und kannst natürlich jederzeit mit ihm in Kontakt treten.
Absolut.
Und dann an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.